Wir sind immer noch im Buch Jona. Nun, leider gehen wir langsam dem Ende entgegen. Heute beginnen wir mit Kapitel 4, dem letzten Kapitel des Buches Jona. Und wir haben bereits gesehen, dass Jona, man könnte sagen, eine Hymne der Gnade Gottes ist. Und zwar sehen wir die Gnade Gottes gegenüber den Menschen aus Ninive. Man, trotz ihrer Gottlosigkeit erfahren sie Gnade. Und Gott sieht sie als solche an, die Gnade notwendig haben. Dann sehen wir die Gnade gegenüber Jona, die Gnade gegenüber den Seeleuten, die gerettet wurden. Gnade in der Botschaft, Gnade bewegt rettenden Glauben und Gnade bewegt Früchte der Buße. Nun, heute beginnen wir mit Kapitel 4 und wir werden sehen, dass Gnade noch nicht am Ende ist. Nun, wir haben im letzten Kapitel, in Kapitel 3 gesehen, Jona, der hat gepredigt einen Tag und ganz Ninive, wahrscheinlich um die 600 Leute, ist umgekehrt. Sie haben Buße getan. 600.000, danke, genau, 600.000 sind umgekehrt. Sie haben Buße getan. Und sie haben geglaubt und Gott hat das Gericht abgewendet. Nun, eigentlich können wir sagen, großartig, die Mission ist erfüllt, lass uns das Buch beenden, alles gut, Mission accomplished oder wie auch immer man es sagen mag. Aber das war nicht Gottes einziger ursprünglicher Plan. Als Gott Jona nach Ninive schickte, ging es Gott nicht nur um Ninive, sondern es ging Gott auch um seinen Knechten, den Propheten Jona. Und deswegen geht das Buch Jona, man könnte fast sagen, in die Verlängerung. Ja? Weil mit Kapitel 3 endet es nicht, sondern Gottes Plan geht noch weiter. Gottes verändernde Gnade ist mit Jona noch nicht am Ende. Und Gottes verändernde Gnade ist mit dir noch nicht am Ende. Woher weiß ich das? Weil du heute Morgen immer noch hier sitzt. Würdest du heute Morgen schon abberufen sein in die Herrlichkeit, dann wäre Gottes Gnade mit dir am Ende. Aber du sitzt noch hier. Und das bedeutet, Gottes Gnade ist auch mit dir noch nicht fertig. Du magst zwar den einen Auftrag erfüllt haben, den anderen Auftrag erfüllt haben, aber die Gnade ist noch nicht fertig. Lass uns dieses großartige Kapitel lesen und wir lesen das ganze Kapitel 4, werden uns heute Morgen aber nur auf die Verse 1 bis 9 konzentrieren und uns die anschauen. Nun, Kapitel 3 endet damit, Gott sieht ihre Taten und Gott reut das Übel, das er angedroht hatte und er tut es nicht. Und dann heißt es, das aber missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Und Jona betete zum Herrn und sprach, ach Herr, ist's nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte? Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade und das Unheil reut dich. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, ich sterbe, als dass ich lebe. Da sprach der Herr, ist es recht, dass du so zornig bist? Hierauf ging Jona zur Stadt hinaus und ließ sich östlich der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte und saß unter ihrem Schatten, bis er sehe, wie es der Stadt ergehen würde. Da entsandte Gott der Herr eine Rizinusstaude, die wuchs über Jona empor, um seinem Haupt Schatten zu spenden und ihn von seiner üblen Laune zu befreien. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Da entsandte Gott einen Wurm, als die Morgenröte am anderen Morgen aufstieg, der stach den Rizinus, sodass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da entsandte Gott einen heißen Ostwind. Und die Sonne stach Jona aufs Haupt, sodass er ganz matt wurde. Und er wünschte sich den Tod und sprach, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich am Leben bleibe. Da sprach Gott zu Jona, ist es recht, dass du so zornig bist wegen des Rizinus? Da sprach er, ja, ich bin mit Recht zornig bis zum Tod. Da sprach der Herr, du hast Mitleid mit dem Rizinus, um den du dich noch nicht bemüht und den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht entstanden und in einer Nacht zugrunde gegangen ist. Und ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können, dazu so viel Vieh. Das ist Kapitel 4. Nun, Vers 1 beginnt hier und es heißt dort, das missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Wahrscheinlich liegt uns allen die Frage auf der Zunge, Jona, was ist mit dir los? Nun, du hast deine Aufgabe erfolgreich erledigt. Ich meine, es war die großartigste Predigt wahrscheinlich der ganzen Weltgeschichte. Du hast an einem Tag gepredigt und eine riesige Stadt hat Buße getan. Freu dich doch. Da ist absolut kein Grund für schlechte Laune. Aber irgendwie ist Jona noch schlechter gelaunt wie in Kapitel 1. Warum? Nun, seine Erwartung wurde nicht erfüllt. Jona, er hat getan, was der Herr von ihm wollte, aber der Herr hat nicht getan, was Jona sich wünschte. Und das machte ihn zornig. Seine Erwartung, dass Ninive untergeht, sie wurde nicht erfüllt. Und es heißt hier in Vers 1, die Schlachter sagt, es missfiel Jona, die Elberfelder sagt, es verdross Jona. Nun, wörtlich heißt es, hört gut zu, wörtlich heißt es, und böse war es für Jona, sehr böse, und er brannte. Ja, das ist das Wort, das hebräische Wort für zornig, er wurde zornig. Das heißt, es war böse in den Augen Jonas, dass Gott gnädig war. Nun, was hier geschieht ist, Jona, er definiert gut und böse neu um. Das heißt, er redefiniert, was gut und böse ist. Und im ganzen Buch, besonders hier im letzten Kapitel, da legt der Heilige Geist ein besonderes Augenmerk auf Gut und Böse. Es ist fast wie ein Wortspiel. Ja, wenn wir Kapitel 1, Vers 2 uns anschauen, dann da sagt Gott, predige gegen Ninive, denn ihre Bosheit, wörtlich ihr Böses, ist vor mich gekommen. Ja, das heißt, Gott nennt die Grausamkeit Ninives böse. Und das genauso in Kapitel 3, Vers 8, Vers 10 zweimal. Und hier in Kapitel 4, Vers 1, ist die Tatsache, dass Gott gnädig ist, böse in den Augen von Jona. Und irgendwie scheint es, dass Jona gut und böse nicht mehr ganz klar unterscheiden kann. In Vers 3 sagt er, Herr, es ist besser, und das ist das Wort für gut, es ist gut, dass ich sterbe. Was sagst du, Jona? Vers 6, Gott gibt Jona Schatten, um ihn von seinem Missmut, wörtlich steht genau dasselbe, von ihm, von seinem Bösen zu befreien. Und dann Vers 9, Gott sagt zu Jona, ist es recht, wörtlich gut, ist es gut, dass du zürnst? Nun, für Gott ist es gut, dass Ninive Buße tut, der ganze Himmel freut sich über einen Sünder, der Buße tut. Wir sehen im Neuen Testament, dass der Vater ein riesiges Fest veranstaltet für den verlorenen Sohn, weil er Buße tut und nach Hause zurückkehrt. Sogar Sprüche 24, 17 sagt, freue dich nicht über den Fall deines Feindes. Das heißt, Gott, er freut sich über die Umkehr, aber Jona hasst, was Gott liebt. Seht ihr das? Jona hasst, was Gott liebt und deswegen ärgert er sich. Er würde sogar am liebsten mit seinem Leben bezahlen, um seine Feinde sterben zu sehen. Seine Erwartung wurde nicht erfüllt. Und nun wird uns ein weiterer Grund genannt, warum Jona zornig war. Wir sehen, er ist ein absolut selbstsüchtige Motive, die ihn anleiten. Schaut euch Vers 2 und Vers 3 noch einmal an. Und Jona betete zum Herrn und sprach, ach Herr, ist nicht das, was ich mir sagte, nun wörtlich steht hier mein Wort, ja, mein Wort war es irgendwie wichtiger, Herr, wie dein Wort, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte. Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig von großer Gnade und das Unheil reut dich. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, ich sterbe, als dass ich lebe. Nun, ich habe immer wieder ein Wort betont. Habt ihr es gemerkt, welches? Woran erkennt man eine selbstsüchtige Person? Sie redet die ganze Zeit von sich selbst. Sie spricht nur über mich. Ich. Habt ihr das gesehen, hier in den beiden Versen? Nun, Jona betet zwar, aber es geht nur um mich, um mein Land. Das habe ich mir gedacht, um mein Wort, das gegen deins kollidiert. Nun, er rechtfertigt sich sogar selbst, sogar die Sünde. Er sagt, Herr, weißt du, der Grund, warum ich nach Tarsis abhauen wollte, war eigentlich du. Du warst die Schuld, dass ich gesündigt habe. Das heißt, er schiebt sogar die Sünde und beschuldigt Gott, dass er so gehandelt hat. Es geht nur um ihn, nicht um andere. Woran erkennt man eine selbstsüchtige Person? Sie drehen sich nur um sich selbst. Wie kann Jona sich ein Prophet Gottes nennen und dabei dreht er sich nur um sich selbst? Solange Gott das von ihm haben will, was mit seinen Vorstellungen übereinstimmt, ist Jona gerne gewillt, Herr, ich bin dein Prophet, aber ansonsten erwarte nichts von mir, was mir nicht passt. Nun, wie kann sich jemand ein Christ nennen und alles in seinem Leben dreht sich nur um sich selbst? Wie kann sich jemand ein Christ nennen und es geht ihm gar nicht darum, was Christus von ihm will? Nun, vielleicht trifft das auf dein Leben zu. Und dann bist du so lange ein Christ, wie es dir etwas bringt. So lange, wie es deinen Vorstellungen vom Leben entspricht. Und wenn dann etwas kommt, das dir nicht passt, dann nimmst du Anstoß am Wort Gottes. Und genau diesen Boden beschreibt Jesus im vierfachen Ackerboden. Nun, da ist eine positive Reaktion. Man hört das Wort, man ist begeistert. Aber dann kommen Schwierigkeiten und der Text spricht sogar von Verfolgung und Druck, ja, so wie ein Schwamm. Da wird gequetscht, um aufzuzeigen, was drin ist. Und dann, da kommen Dinge, die Gott von dir erwartet und die passen dir nicht mehr. Und du nimmst Anstoß daran. Nun, wir sehen hier, Jona, alles dreht sich nur um sein persönliches Wohlbefinden. Schaut euch Vers 6 an. Er hat Schatten über dem Kopf und dann ist alles in Ordnung. Vers 6, er freute sich mit sehr großer Freude. Nun, offensichtlich gibt es Dinge, die Jona glücklich machen. Aber das sind lauter die Dinge, die sich um ihn selbst drehen. Wenn sein Wille geschieht, dann ist er glücklich. Wenn seine Feinde sterben, dann ist er glücklich. Wenn sein Wohlbefinden gesichert ist, dann ist er glücklich. Und das Problem ist, sein Wille stimmt nicht überein mit Gottes Wille. Nun, das, woran Gott Freude hat, nun, daran findet Jona keine Freude. Und er fragt nicht nach dem Herrn. Herr, was ist dir wichtig? Herr, was ist dein Wille? Herr, wie kann ich dein Reich bauen? Nein, Jona geht es nur um sich selbst. Nun, wie äußert sich Jonas Zorn? Zorn kann implodieren, man frisst ihn in sich hinein und wird bitter. Und Zorn kann explodieren, das heißt, man wird sauer, man verletzt andere mit Worten, vielleicht sogar physisch, man wird handgreiflich. Und es kann eine Mischung sein, wie bei Jona, ein vollkommener Rückzug. Schaut euch Vers 3 an. Da sagt Jona, und nun Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, ich sterbe, als dass ich lebe. Nun, auch hier hat Jona irgendwie so eine verschobene Sichtweise von richtig und falsch. Alles passt ihm nicht und er will sterben. Nun, der Tod ist eigentlich Gottes Gericht über Sünde. Und Jona, er wünscht sich und sagt, Herr, Bitte führe du dieses Gericht über die Sünde aus. Ich will nicht mehr sein. Nun, natürlich wissen wir, dass der Tod für den Gläubigen auch wie ein Schlaf ist. Er schläft ein und er wächst in der wacht in der Herrlichkeit Gottes wieder auf. Aber Jona geht es gar nicht darum. Es geht ihm nicht darum, den guten Kampf gekämpft zu haben und Abschied zu nehmen, sondern er ist nur zornig, weil es nicht so läuft, wie er will, und er will deswegen sterben. Da ist kein Bewusstsein, dass Gott ihm dieses Leben geschenkt hat. Da ist kein Bewusstsein, Gott mit diesem Leben zu dienen. Da ist kein Bewusstsein, dass Leben einen Wert hat. Und zwar den höchsten Wert überhaupt, weil das menschliche Leben, unser Leben, dein Leben im Abbild Gottes geschaffen wurde. Nun, Jona soll Gott repräsentieren. Und merkt ihr, Jona, er degradiert den Wert des Lebens auf sein persönliches Wohlbefinden. Das heißt, das Leben hat nur so viel Wert, wie ich es empfinde, dass es Wert hat. Vollkommen falsch. Vollkommene Verdrehung von richtig und falsch. Nun, ich möchte, dass du verstehst, was hier vor sich geht. Und ich möchte, dass du verstehst, was in dir vor sich geht, wenn du zornig bist. Weil in dir geht genau dasselbe vor wie in Jona. Und wir sehen hier in diesen Versen, man könnte fast sagen, einen Kreislauf des Zorns. Das heißt, wir sehen eine Situation, sie passiert. Etwas Böses wird erlebt. Jona, der erlebt etwas. Ja. Da nimmt dir jemand die Vorfahrt. Da passiert etwas. Die Bahn fällt aus. Deinem Kind fällt es am Sonntagabend ein, dass morgen eine Klassenarbeit in Englisch geschrieben wird. Nun, die wurde schon eine Woche angekündigt, aber irgendwie ist es der Erinnerung entschwunden. Und das ist jetzt nicht nur einmal passiert, sondern fast zur Regel geworden. Nun, da widerfährt dir etwas Böses. Du wirst von deiner Freundin in der Schule oder von deinen Geschwistern in der Gemeinde irgendwie anders behandelt, wie du es dir wünschst und wie du es erwarten würdest. Und nun, was geschieht jetzt? Nun trifft diese Situation, die passiert, die trifft auf deine Gedanken, die es beurteilen. Deine Gedanken beurteilen. Die Situation stößt auf deine Gedanken und deine Gedanken beurteilen das, was auf dich kommt. Das geschieht immer. Und es geschieht oft unbewusst. Und du denkst und du beurteilst, ist das, was mir widerfährt, ist es richtig oder ist es nicht richtig? Das heißt, du beurteilst das, was auf dich zukommt. Du wärst zum Richter für das, was mit dir geschieht. Nun, was würden wir sagen? Nein, es ist nicht richtig, dass dir jemand die Vorfahrt nimmt, oder? Du erwartest, dass jeder im Straßenverkehr sich an die Vorschriften hält. Wozu macht man sonst Fahrschule? Und nein, es ist nicht richtig, dass die Bahn ausfällt. Du musst pünktlich zum Termin. Du erwartest, dass die Bahn zu der Zeit fährt, die im Fahrplan steht. Und nein, es ist nicht richtig, dass dein Kind immer im letzten Augenblick dir sagt, dass ihm einfällt, wann morgen die nächste Arbeit geschrieben wird. Du hast es ihm schon 1000 Mal gesagt, rechtzeitig Bescheid zu geben. Und du erwartest, dass es tut, was du sagst, vor allem, weil es dir wichtig ist und du es schon 1000 Mal gesagt hast. Oh nein, es ist auch nicht richtig, dass deine Freundin dich verletzt. Nein, es ist nicht richtig, dass dein Bruder grob zu dir ist, lieblos, scharfe Worte verwendet. Schlussendlich hast du es gut gemeint. Und du beurteilst diese Dinge und du sagst, nein, das ist falsch, das darf man nicht. Das ist ungerecht, wie ich behandelt werde. Und dann, was geschieht in deinem Herzen? Emotionen breiten sich aus. Nun, du brennst, es brennt in dir, ja, es kocht etwas hoch. So wie in Vers 1, wo Gott sagt, es brannte in Jona. Du bist verletzt, du bist beleidigt, eingeschnappt, vielleicht empört. Du fühlst dich betrogen. ausgenutzt, erniedrigt, benachteiligt. Du bist vielleicht gereizt und mürrisch, sauer, dass so etwas überhaupt geschehen ist. Und was geschieht nun? Diese Emotionen treiben dein Handeln an. Nun, vielleicht explodierst du wirst laut, einfach um deutlich zu machen, dass das so nicht geht. Du wurdest übergangen. Vielleicht gebrauchst du Schimpfwörter. Du willst einfach laut sagen, das geht so nicht weiter. Vielleicht erwiderst du die Provokation. Du bist wütend. Nun, vielleicht ballst du die Faust. Vielleicht zeigst du Dinge, die man nicht zeigen sollte. Aber vielleicht bist du auch physisch unterlegen und du willst dem anderen trotzdem Schaden zufügen. Und in deiner Haltung, in allem, was du redest, wie du ihn anschaust, verachtest du die Person. Du überschlägst die Augen, deine ganze Haltung bringt Verachtung entgegen. Vielleicht rächst du dich auch mit scharfen und bissigen Worten, mit verachtenden Worten. Einfach Worte, die den anderen ein wenig verletzen sollen, nur um zu zeigen, dass du verletzt wurdest. Es gibt alle möglichen Arten, sich zu rächen, um dem anderen Schaden zuzufügen. Du kannst Informationen vorenthalten, du kannst den anderen kritisieren, du kannst deinen Bruder, deine Schwester einfach ignorieren, einfach abweisend sein, einfach kalt, kalt. Und wenn etwas geredet werden muss, nur das, was notwendig ist, nur das, was geredet werden muss. Vielleicht explodierst du nicht, sondern du implodierst. Du frisst alles in dich hinein, du wirst bitter. Du gestattest niemandem und nichts mehr, dich zu enttäuschen. Häufig ist es eine Mischung aus den beiden. Nun, für Gott ist nicht erst der Zornausbruch Sünde, sondern bereits die Haltung im Herzen. Nun, für Gott ist nicht erst die Reaktion die Sünde, sondern die Haltung im Herzen. Schau den Vers 4 hinein. Der Herr stellt Jona folgende Frage. Da sprach der Herr: Jona, ist es recht oder ist es richtig, dass du so zornig bist? Nun, was hätte Jona eigentlich antworten sollen? Was hättest du geantwortet? Herr, ich habe keinen Grund, zornig zu sein. Herr, du liebst es, wenn Sünder gerettet werden und ich will lernen, deine Haltung einzunehmen. Was hätte Jona antworten sollen? Herr, ich habe mich wirklich nur um mich selbst gedreht. Ich war selbstsüchtig, ich war zornig. Bitte vergib mir meine Selbstsucht und meinen Zorn. Das wäre eigentlich die Reaktion, die Jona hätte tun sollen. Nun, wenn du diese Woche zornig wärst, nun, und ich kann garantieren, dass diese Woche ganz sicher Menschen oder Umstände deine Pläne durchkreuzen werden. Vielleicht sind es Schulkameraden in der Schule oder sogar die Lehrer. Vielleicht wirst du ungeduldig über deine Kinder. Vielleicht plant dein Chef oder deine Mitarbeiter, irgendwie verplanen sie deine Arbeitszeit. Und du wolltest eigentlich irgendetwas tun, etwas Wichtiges, und nun wirst du einfach ungefragt, wird dir etwas aufgezwungen. Vielleicht ist es einfach der Straßenverkehr, der Stau, die Unzuverlässigkeit der Bahn. Jede Ungerechtigkeit kann dich auf die Palme bringen. Vielleicht ist es einfach nur die Tatsache, GEZ-Gebühren zu bezahlen, obwohl du vielleicht noch nicht mal einen Fernseher hast. Was auch immer. Vielleicht läuft auch einfach alles schief an diesem Tag. Nun, wenn du merkst, dass der Unmut in dir hochsteigt, dann stell dir dieselbe Frage, die Gott Jona gestellt hat. Wie auch immer du heißt. Matthias, Otto, was auch immer du einfügst. Ist es recht, dass du zornig wirst? Ist es richtig, dass du zornig wirst? Nun, die Psychologie, die sagt, Zorn ist nicht gut für dich selbst. Wenn du zornig bist, hast du das doppelte Risiko für einen Herzinfarkt. Die Psychologie, die sagt, Zorn ist nicht gut für deine Beziehungen. Das mag alles zutreffen, aber das ist nicht der Grund, warum du nicht zornig sein sollst. Die Psychologie, die sagt, finde deinen Boxsack, damit du niemand anderem Schaden zufügst, wo du dann deinen Zorn auslassen kannst. Nun wisst ihr, was Gott sagt? Gott sagt nicht, finde deinen Boxsack, sondern Gott sagt, finde die Wurzel in deinem Herzen und arbeite daran. Ist deine Selbstsucht angefasst worden? Nun, wie geht man um, wenn du merkst, dass du zornig bist? Nun, so wie man mit jeder Sünde umgeht. Du demütigst dich vor Gott, du bekennst, dass du gesündigt hast und du dankst dem Herrn, dass er auch für diesen Zorn gestorben ist und dir vergibt. Es kann sogar sein, wenn du im Recht bist, kannst du trotzdem schuldig werden. Deine Erwartungen, die du an eine Person oder an die Umstände hast, die sind vielleicht sogar gut und richtig, aber du wirst sauer, weil sie nicht erfüllt werden. Dein Wunsch ist vielleicht sogar biblisch und richtig, aber weil dein Wunsch nicht gestillt wird, bist du eingeschnappt, beleidigt und bissig, weil du nicht bekommst, was dir zusteht. Nun, Gott sieht Jonas Zorn bereits im Herzen. Aber sein Zorn im Herzen, er wird sichtbar nach außen. Wir sehen, dass Jona zwar betet, Vers 2 sagt er, ach Herr, ich meine, das ist schon beeindruckend, bis jetzt hat Jona kaum gebetet. Erst hat er ganz tief, war schon fast am Grund des Mittelmeers. Aber selbst dieses Gebet, hier schüttelt er Gott einfach nur seinen Unmut aus, worüber er alles zornig ist. Und dann will er sterben, einfach zurückziehen. Und dann antwortet Gott, Jona, ist es recht, dass du zornig bist? Und schaut euch an, was tut Jona darauf? Gott fragt ihn, Jona, ist es recht, dass du zornig bist? Vers 5, schaut in Vers 5 hinein. Hierauf ging Jona zur Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte und saß unter ihrem Schatten, bis er sehe, wie es der Stadt ergehen würde. Nun, Jona antwortet noch nicht einmal. Sondern er geht einfach weg. Gott stellt ihm eine Frage und er geht aus der Stadt hinaus. Nun, man kann sagen, fast wie ein rebellischer Teenager, zu dem man sagen würde, hörst du eigentlich zu, wenn ich mit dir rede? Und Jona geht einfach. Er antwortet nicht einmal. Nun, es wird hier gesagt, dass Jona sich östlich der Stadt niederließ. Und hier wird nicht nur eine Himmelsrichtung angegeben, sondern auch eine Haltung. Mit östlich wird meistens eine Himmelsrichtung, in der Regel eine Himmelsrichtung angegeben, aber hin und wieder wird mit diesem Wort auch eine Haltung wiedergegeben, dass man gegen jemanden ist. Ja, es wird über Edom gesagt, dass Edom sich östlich seines Bruders Jakob ansiedelte. Das heißt, und dann wird gesagt, sein Angesicht war gegen Israel. Nun, auch wenn Edom eher im Süden war, wird doch gesagt östlich, weil Edom war gegen Israel. Und das bringt zum Ausdruck, Jona war gegen Ninive, weil östlich der Stadt war nicht seine Nachhausewegroute. Seine Nachhausewegroute war westlich der Stadt, auf der anderen Seite. Das heißt, selbst darin bringt er zum Ausdruck, er ist gegen Ninive. Und er hofft doch noch, dass Gott sich vernichten würde, so wie Sodom und Gomorra. Und er baut sich eine Hütte, sogar einfach um abzuwarten und zu sehen. Nun, wir müssen uns diese Hütte nicht irgendwie so als ein Wochenendhaus vorstellen mit 30 Quadratmeter, wo man quasi so leben kann, mit einer schönen Terrasse draußen und bei Sonnenaufgang frühstücken kann und immer outdoor ist. Das Wort, das hier gebraucht wird, ist Sukkot. Nun, vielleicht kennt ihr das von dem Sukkot-Fest. Ja, das erinnert an die Laubhütten, in denen die Israeliten in der Wüste gewohnt haben. Das heißt, einfach eine Hütte gebaut und das Dach mit Blättern irgendwie zugemacht. Ja. Und darin hat Jona gewohnt und abgewartet. Nun, aber Gott ignoriert die Sünde im Leben seiner Kinder nicht. Und so beginnt Gott, diesem Zorn Jonas, hier dieser Sünde, an die Wurzel zu gehen. Nun, da Gott allgegenwärtig ist, ist Gottes Behandlungszimmer auch allgegenwärtig. Gottes Behandlungszimmer ist nicht an einen Ort gebunden. Nun, Jona, er geht hier aus der Stadt hinaus und ohne es zu wissen, betritt er gerade die Stufe von Gottes Behandlungsraum. Und zwar korrigierende Gnade. Lass uns Vers 6 lesen und wir sehen hier, nun, wie sieht es im Behandlungsraum Gottes aus, obwohl Jona nicht einmal weiß, dass er ihn gerade betreten hat. Wir sehen, dass Gnade korrigiert, korrigierende Gnade. Vers 6, da entsandte Gott der Herr eine Rizinusstaude, die wuchs über Jona empor, um seinem Haupt Schatten zu spenden und ihn von seiner üblen Laune zu befreien. Und Jona freute sich sehr über diese Rizinus, über den Rizinus. Nun, Gott kündigt seine korrigierende Gnade, seine Therapie, nicht an wie eine Krankenhauseinweisung. Im Sinne von, Jona, du hast hier den Verordnungsschein fürs Krankenhaus und Jona weiß, okay, jetzt wird's hart. Nein, Gott benutzt auch nicht immer einen Fisch, den er von weit her holt, sondern Gott kann die alltäglichen Situationen benutzen, auch in deinem Leben. Und doch sind sie von ihm alle zusammengestellt. In Vers 6, Vers 7 und Vers 8 wird immer dasselbe Wort benutzt. Vielleicht habt ihr es schon gesehen. Ja, die Schlachter sagt, Gott entsandte, Gott entsandte. Oder die Elberfelder sagt, Gott bestellte. Ja, Vers 6, Gott bestellte eine Rizinusstaude. Vers 7, Gott bestellte einen Wurm. Vers 8, Gott bestellte einen Ostwind. Es ist dasselbe Wort wie in Kapitel 2, Vers 1, wo es heißt, Gott bestellte einen großen Fisch. Das heißt, Gott benutzt die alltäglichen Situationen, gewöhnliche Geschwister, sein Wort, die Gemeinde, Menschen um dich herum. Und manchmal gebraucht Gott sogar Sünde anderer Menschen, die an dir sündigen, damit Gott sein Werk der Gnade in dir tut. Wir sehen hier eine Rizinusstaude, einen Wurm, ein Wind. All das sind Objekte und Situationen des Alltags. Und das gebraucht Gott im Behandlungszimmer, um mit Jona zu arbeiten. Nun lasst uns sehen, was Gott tut. Nun, wir haben gesehen, Jona, er war so zornig, er hat Gott nicht einmal geantwortet, als er aus der Stadt hinausging. Nun, was würden wir erwarten? Wir würden erwarten, dass Gott zornig wird über Jona. Nun, wir würden sagen zu Jona, hey, ich rede mit dir, hörst du nicht mal zu? Wir wünschten uns, Gott würde intervenieren. Gott würde sagen, hey Freundchen oder hey Prophetchen, bleib gefälligst hier, wenn ich mit dir rede. Nun, Gott müsste das noch nicht mal sagen, er müsste Jona nur schief angucken und es wäre aus mit Jona. Nun, wir würden wahrscheinlich denken, Jona soll bekommen, was er verdient. Aber wisst ihr, was Gott tut? Das tut Gott nicht. Gottes korrigierende Gnade tut wohl denen, die sie hassen. Gottes Gnade tut selbst dem wohl, die Gnade nicht mögen. Gott lässt hier eine Rizinusstaude wachsen. Warum? Damit sie Jona Schatten spendet, über dem Haupt. Und dann heißt es wörtlich, um ihn von seinem Bösen, die Schlachter sagt, von seiner üblen Laune, zu befreien. Nun, hättest du Mitleid mit Jona gehabt? Ich muss sagen, ich wahrscheinlich nicht. Soll er doch ernten, was er gesät hat? Nun, hätten wir eine Rizinusstaude wachsen lassen, wo hätten wir sie wachsen lassen? Wahrscheinlich am anderen Ende der Stadt. Auf jeden Fall nicht in der Nähe von Jona, sondern am anderen Ende, sodass er wirklich ein wenig leiden muss, um Schatten zu haben und sich ein bisschen bewegen soll, um dahin zu kommen. Aber Gottes Gnade nicht. Gottes Gnade tut wohl denen, die sie hassen. Das, was Gott von uns erwartet, tut er selbst. Er gibt seinen Feinden Essen, wenn sie hungert. Er gibt ihnen zu trinken, wenn sie dürstet. Und so sammelt er feurige Kohlen auf sein Haupt. Nun, in diesem Fall waren die feurigen Kohlen auf dem Haupt Schatten. Es war schon eh heiß genug. Gott tut nicht feurige Kohlen, sondern er sorgt und bringt Schatten auf sein Haupt. Gottes langmütige Gnade geht hier ans Werk und korrigiert Jona. Nun, gnädig zu sein bedeutet nicht, die Sünde nicht anzusprechen, sondern sie mit Sanftmut zu korrigieren. Und genau das tut Gott mit Jona. Es gab in der Geschichte viel Diskussion über diese Staude. Ja, vielleicht habt ihr euch auch schon gefragt, was ist diese Staude? Die Elberfelder, sie nennt diese Staude einen Wunderbaum. Nun, beim Lesen dachte ich auch, was ist dieser Wunderbaum? Bis ich beim Nachschlagen ein bisschen drüber gestolpert bin, dass eine Rizinusstaude auch ein Wunderbaum genannt wird. Also es ist ein und dasselbe Wort. Rizinusstaude und Wunderbaum. Es war Augustinus und Hieronymus. Hieronymus hatte die lateinische Vulgata geschrieben und die sind sich ein bisschen ins Gehege gekommen und haben wirklich nicht sonderlich gut reagiert aufeinander. Der Grund war unter anderem diese Stelle, weil Hieronymus hatte in die lateinische Vulgata reingenommen, dass hier Efeu gewachsen ist. Und alle Gemeinden haben einen Aufschrei gemacht und gesagt, wie kannst du nur, das ist kein Efeu hier. Ja, also es ist lange debattiert, aber alles... es kommt auch nur, glaube ich, einmal vor, alles, was man studiert hat, ja, alles spricht dafür, es war eine Rizinusstaude. Nun, bei uns in Deutschland wächst so eine Rizinusstaude auch schon 2 Meter hoch. In den Tropen kann die von 4 bis 12 Meter hoch wachsen. Die Blätter, die sind ungefähr 30 Zentimeter bis 70 Zentimeter groß. Man sollte nur wissen, dass sie hochgiftig ist, ja, sie enthält Rizin. Wenn man die nicht mit Handschuhen anpackt, dann kann 1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht jemanden umbringen. Und es gibt heute kein Gegengift dafür. Nun, offensichtlich wächst hier sehr, sehr wahrscheinlich eine Rizinusstaude über Jona. Und Jona erfährt hier dieselbe Gnade, die ihn an Gott so stört. Dieselbe Gnade, die er den Leuten in Ninive vergönnt, erfährt er gerade, obwohl er auch kein Recht auf Gnade hat. Er hat kein Geburtsrecht auf Gnade. Und doch ist Gott gütig und gibt ihm Schatten. Gott lindert sogar seine üble Laune, obwohl er es nicht verdient, weil er sogar auf Gott zornig ist. Und Jona freut sich mit großer Freude. Nun, offensichtlich gibt es etwas, worüber er glücklich ist. Etwas, was ihn glücklich macht. Sein eigenes Wohlbefinden. Aber keine Sorge, er ist immer noch im Behandlungsraum Gottes. Und was tut Gott? Gott beginnt mit der Therapie an der Wurzel und nicht an den Symptomen. Nun, Gott sagt nicht, ach Jona, das Leben ist doch nicht so schlimm. Es gibt so viele Gründe, warum du weiterleben solltest. Komm, warum willst du sterben? Gott sagt zu Jona nicht, ach Jona, entspann dich doch mal, reg dich nicht so auf. Sondern was sagt Gott zu Jona? Er geht an die Herzenshaltung. Er geht an den Zorn. Nun lasst uns sehen, was Gott tut. Vers 7 und 8, schaut hinein in Vers 7 und 8. Da entsandte Gott einen Wurm, als die Morgenröte am anderen Morgen aufstieg, der stach den Rizinus, sodass er verdorrte. Wörtlich heißt es, der schlug den Rizinus oder der hat den Rizinus angegriffen. Nun, möglicherweise war es eine schwarze Raupe, die vielleicht an der Wurzel den Rizinus verletzt hat und er ist eingegangen, verdorrt. Nun, wenn Jona dieses Buch niedergeschrieben hat, und ich denke, es gibt genügend Gründe, das anzunehmen, nun, dann war er rückblickend, als er das alles niederschrieb, war er sich aller dieser Details bewusst, dass Gott sie in sein Leben gebracht hat. Nun, stellt euch vor, er schreibt irgendwann ein paar Monate später dieses Buch nieder und er ist sich bewusst, wer hat den Wurm gebracht? Gott hat den Wurm gebracht. Wer hat die Rizinusstaude wachsen lassen? Gott, er wird sich bewusst, dass Gott jedes einzelne Detail in seinem Alltag so verordnet hat, damit es so kommt. Vers 8, lass uns weiterlesen. Und es geschah, als die Sonne aufging, da entsandte Gott einen heißen Ostwind und die Sonne stach, hier dasselbe Wort, schlug Jona oder hat ihn angegriffen. stach Jona aufs Haupt, sodass er ganz matt wurde. Und er wünschte sich den Tod und sprach, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich am Leben bleibe. Nun habt ihr gesehen, was für ein Wind schickt Gott? Wo kommt er her? Auch vom Osten. Ist kein Zufall. Nun, er schickt einen Ostwind. Wir hatten schon gesehen, dass diese geografische Beschreibung nicht zwingend nur eine geografische Beschreibung ist, sondern auch eine Haltung. Und nun beginnt Gott sich ihm entgegenzustellen. In den Sommermonaten weht hier in Ninive oder in Mosul, dem heutigen Mosul, weht ein Wind, man nennt ihn den Schemal. Das ist ein warmer Nordwestwind, der die Landoberfläche so richtig aufheizt, aber es ist immer eine Brise dabei, sodass es immer auch ein bisschen kühlend wirkt. Nun, zu dieser Zeit, als Jona in Ninive war, also heute in Mosul, war es brutal heiß. Nun, wenn ihr euch fragt, wie warm ist es heute gerade dort? Nun, dort werden heute 45 Grad erwartet im Schatten. Gefühlt, sagt die App, 52 Grad. Also, so viel. Nun, dann gibt es in dieser Lage vom Persischen Golf, gibt es noch einen anderen Wind, und zwar einen, der tatsächlich südöstlich kommt. Und der wird Sharqi genannt, Sharqi. Das kommt von Arabisch, das heißt östlich. Das war ein trockener, staubiger Wind mit Böen von 80 km/h. Und dieser Wind, der konnte einen Tag andauern, zum Teil auch häufiger. Und er wurde häufig mit heftigen Stürmen begleitet. Es ist gut möglich, dass Gott quasi einen solchen Sturm, den es heute immer noch gibt, oder so einen Wind, quasi auch damals gebraucht hat. Aber wir wissen, Gott hat ihn gelenkt. Das war nicht einfach nur irgendwie gerade Wetterveränderung. Und dieser Wind war brutal heiß. Die Septuaginta benutzt das Wort wie auf einmal in Brand versetzen. Also es ist quasi, da kommt etwas, das ist wie, als würde Feuer daherkommen. Andere übersetzen es mit glühend heiß oder ein sengender Ostwind. Nun, was Gott hier tut, ist, Gott bringt eine andere Situation in Jonas Leben, wo er aber dieselbe Eigenschaft prüft, nämlich auch wieder den Zorn. Aber es ist eine andere Situation, nicht Ninive. Und diesmal, schaut euch das an, diesmal heizt Gott so richtig ein. Nun, wie schon im ersten Kapitel gesehen, hat Gott alles unter Kontrolle. Und zwar im ersten Kapitel war der Wind so stark, der Sturm so stark, erinnert ihr euch, dass das Boot beinahe auseinanderfiel, aber es fiel nicht auseinander. Das heißt, Gott sorgte dafür, dass der Wind so stark ist, dass es fast zerfällt, aber nicht ganz zerfällt. Und hier genauso. Gott sorgt dafür, dass diese Hitze so stark ist, dass Jona beinahe stirbt, aber nicht ganz stirbt. Und das ist, was Paulus meint, als er sagt, dass Gott nie eine Versuchung über uns bringt, die über unser Vermögen geht, sondern er hat immer einen Ausweg. Nun, es ist so heiß, vermutlich über 40 Grad. Die Sonne sticht auf seinen Kopf. Nun, im nächsten Sommerurlaub probiert es einfach mal ein bisschen aus. Einfach ein paar Stunden, wahrscheinlich schlechte Idee. Bitte nicht die Kinder, sonst kriege ich Ärger. Aber einfach ein paar Stunden nichts trinken, nur in der Sonne sein und man kriegt einen Hitzeschlag. Es wird wirklich schlimm. Vermutlich hatte Jona kaum etwas zu trinken. Es ist nicht auszuhalten. Der Schatten ist weg, die Rizinusstaude. Und dann dieser brennende Ostwind, der Staub und Sand zwischen die Zähne weht. Könnt ihr euch das vorstellen? So der ganze Mund voller Sand von so einem heftigen Sandsturm. Sand geht in die Nase rein, Sand geht in die Augen rein, Sand geht in die Ohren rein, alles trocknet aus. Und wieder bettelt Jona um seinen Tod. Er will einfach nur sterben. Und wieder stellt Gott dieselbe Frage. Jona, ist es recht, dass du so zornig bist wegen des Rizinus? Nun, was tut Gott mit Jona in seinem Behandlungsraum? Der Schatten der Staude, er war gut. Jona hat sich endlich wieder gefreut. Alles war gut. Und auf einmal beginnt Gott in der Wunde herumzustochern. Und Gott bringt eine andere Situation in sein Leben, aber die prüft ihn auf dieselben Eigenschaften, nämlich den Zorn. Und Gott bringt ihn körperlich sogar an seine Grenzen. Warum tut Gott so etwas? Er will sichtbar machen, was unsichtbar ist. Er quetscht den Schwamm, damit sichtbar wird, was drinnen ist. Er will das Herz Jonas offenbaren. In gewisser Weise will er das, was innen ist, umdrehen, sodass es nach außen hin sichtbar wird. Man könnte auch sagen, er hält Jona einen Spiegel vor Augen, vors Gesicht, damit Jona sein eigenes Herz erkennt. Sprüche 20, Vers 5 sagt, tiefes Wasser ist das Vorhaben im Herzen eines Mannes. Ein verständiger Mann aber schöpft es aus. Nun geht es dir auch so, so oft erkennen wir selbst manchmal nicht, was alles in unserem Herzen vor sich geht. Manchmal erkennen wir unsere eigenen Motive nicht, unsere eigenen Absichten nicht. Und deswegen brauchen wir Gottes Wort, weil nur Gottes Wort ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens ist. Ansonsten würden wir unsere Gesinnungen, unser Denken, unser Planen, warum wir tun, was wir tun, nie herausfinden. Und Gott ist der beste Seelsorger und er fördert hier zutage, was tief verborgen ist in Jonas Herz. Nun, wie tut Gott das? Dir gesehen? Was benutzt Gott? Er stellt Fragen. Sogar zweimal dieselbe Frage. Jona, ist es recht, dass du zornig bist? Nun, Gott will Jona zur Selbsterkenntnis führen. Gott will, dass der Mensch sich selbst beurteilt im Licht von Gottes Wahrheit. Und dasselbe tut Gott immer und immer wieder. Dasselbe tut Gott mit Adam. Erinnert ihr euch? Adam, wo bist du? Nun, natürlich wusste er, wo Adam ist. Er sagt, Adam, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, dass du nicht davon essen solltest? Ja, das heißt, Gott will, dass der Mensch sich selbst erkennt. Dasselbe tut Gott mit Kain. Wo ist dein Bruder Abel? Wusste Gott es nicht? Oh, sicher wusste er es. Dasselbe tut Gott mit Hiob. Hiob, wo warst du? Und Hiob lernt. Dasselbe tut Gott mit Saul, mit David, mit Jesaja, mit Judas, immer wieder. Aber schaut euch Jonas Reaktion an. Also, nun, würdet ihr zustimmen, dass Gott hier der beste Seelsorger ist? Wir würden nicht wagen, Nein zu sagen. Ja. Gott ist der beste Seelsorger. Nun, er korrigiert wie? Mit Gnade und Sanftmut. Er therapiert die Wurzel, nicht das Symptom. Er hält einen Spiegel vor, um die Gesinnung des Herzens aufzuzeigen. Und was ist Jonas Reaktion? Noch mehr Zorn. Jonas sprach, ich bin mit Recht zornig bis zum Tod. Nun, lass uns mal das verstehen. Nur weil Jona noch mehr zornig ist, Frage, war deswegen die Therapie falsch? Die Behandlung Gottes falsch? Nun, keiner würde wagen, das in Frage zu stellen. Es war vollkommen richtig. Aber lass dich nicht irritieren, wenn du liebevoll und in Gnade jemanden konfrontierst und die Reaktion ist nicht so, wie sie sein sollte. Es ist nicht dein Versagen, sondern es ist seine Verantwortung. Nun, einen großen Unterschied gibt es noch zwischen Gott und dir. Und zwar, der ist folgender. Gott darf Umstände so führen, dass der Schwamm gequetscht wird und das Innere sichtbar wird. Du nicht. Nun, oh ja, ich glaube, wir hätten alle unsere größte Freude daran, das Versagen unseres Bruders, unserer Schwester, wie in einem Versuchslabor, noch einmal zu prüfen. Ja, ein bisschen Druck hineinzugeben, um das Herz aufzuzeigen. Nun, aber das wäre so viel Selbstsucht. Und selbst wenn wir das mit unseren besten Absichten tun würden, wäre es immer noch boshaft und Schadenfreude. Und deswegen sagt Paulus in Epheser 6, Vers 4, reizt nicht zum Zorn. Nun, weder unsere Kinder, aber das trifft auf alle anderen auch zu. Das heißt, du sollst niemanden zum Zorn reizen. Du sollst hier nicht Druck ausüben, damit sichtbar wird, was innen drin ist. Der Einzige, der das tun darf, ist Gott. Und Gott lenkt die Umstände souverän. Du bist nicht souverän über die Umstände. Wir sehen hier in Jona 4, dass Gottes Gnade seine Kinder, die von Übertretung übereilt wurden, so wie Galater es ausdrückt, dass Gottes Gnade mit Sanftmut korrigiert. Und das sollen wir auch tun. Nun, wie geht es weiter mit Jona? Kommenden Sonntag wird Alex über die letzten Verse predigen und das Buch abschließen. Wie war Jonas Antwort auf Gott? Das wissen wir nicht. Wir können ihn im Himmel fragen. Nun, in Mosul, also in Ninive, heutigen Mosul, da gibt es, oder man müsste fast sagen, da gab es eine Moschee mit dem Namen Al-Nabib Yunus Moschee. Yunus ist das arabische Wort für Jona. Und der Legende nach soll Jona dort scheinbar begraben worden sein. Nun, irgendwie nach dem Kapitel kann man sich das kaum vorstellen, dass Jona wieder zurückgegangen ist nach Ninive und dort begraben wurde. Aber wir werden sehen. Wir können Jona im Himmel fragen. Nun, diese Moschee, sie war zunächst ein ostsyrisches Kloster, das hieß Ma Yonan. Und später im 13. Jahrhundert wurde es, nachdem der Islam das eingenommen hatte, zu einer Moschee umgebaut. Und diese Moschee, diese Yunus-Moschee, Nabi Yunus, die war bis vor kurzem ein großer Pilgerort auch für Muslime. Jona kommt sogar im Koran vor. Allerdings wird er dort als ein Propheten für Muslime bezeichnet. Es wird dort gesagt in einer Sure über ihn, ich fand es amüsant, und hätte er nicht zu denjenigen gehört, die Allah preisen, hätte er wahrscheinlich in seinem Bauch verweilt bis zu dem Tag, an dem sie auferweckt werden. Also, nun, wir wissen, Mohammed hat den Koran 600 einiges nach Christus geschrieben. Das heißt, so vieles, alles aus dem Alten Testament und dem Neuen Testament ist mit hineingeflossen und verwoben und auch verdreht. Aber am 24. Juli 2014 hat der IS diese Nabi Yunus Moschee, also wo man annimmt, dass es Jonas Grab wäre, mit Sprengstoff in die Luft gejagt. Sie wollten einfach ihre Macht über diese Gegend, über Mosul demonstrieren. Sie wollten ihre Macht über die Geschichte beweisen. Wenn man eine Nation zerstören will, dann zerstört man deren Geschichte. Aber die Ironie dabei war, dass durch die Explosion, es gibt sie sogar auf Video, durch die Explosion der Moschee sind unterirdische Tunnel freigelegt worden, die bis dahin niemandem bekannt waren. Niemand wusste davon. Und in diesen Tunneln hat man viele Schriften, Keilschriften gefunden und Artefakte. Und die größte Besonderheit, die man gefunden hat, ist, man hat den Palast von Esarhaddon gefunden. Und vielleicht sagt er, okay, muss ich den kennen? Ja, er wird erwähnt. Es ist der Sohn von Sanherib. Vielleicht klingelt es bei den Juleuern. Wir haben uns im Pergamon-Museum eine Stele von diesem Esarhaddon angesehen, der Sohn von Sanherib, wie er den ägyptischen Prinzen an einer Angelschnur quasi an seiner Lippe herumführt, um einfach seine Macht zu demonstrieren. Und sein Tunnel wurde dort gefunden. So unfassbar, wie die Bibel wahr ist. Und wir das immer wieder sehen. Die Archäologie bestätigt sie immer wieder. Wir können der Schrift vertrauen. Ja, die Schrift ist gebunden an unsere Welt, unsere Realität, an die Geschichte. Und sie lässt sich, und es bestätigt ihre Glaubwürdigkeit. Nun, dieser Palast wurde gefunden und die Universität Heidelberg hat den Auftrag für die archäologische Ausgrabung erhalten. Es bleibt spannend zu sehen, was in den kommenden Jahren da noch entdeckt und gefunden wird unter dem Jona-Grab. Nun, ist Jona zurückgekehrt? Wir wissen es nicht. Ja, wir können ihn im Himmel fragen. Vielleicht macht er im tausendjährigen Reich auch eine Führung nach Ninive und erzählt seine Geschichte, wie es war. Und weist auf die Gnade Gottes hin, die auch ihn nicht losgelassen hat, sondern ihn korrigiert hat. Das Buch Jona endet ganz abrupt, werden wir kommenden Sonntag sehen. Aber es endet abrupt mit einer offenen Frage. Es wird nicht beantwortet. Und das ist die Absicht des Heiligen Geistes. Nun, der Heilige Geist wollte, dass es nicht beantwortet wird. Warum? Damit sich der Empfänger, der Leser, dieselbe Frage stellt, die Gott Jona stellt und sie für sich beantwortet. Nämlich die Frage, hast du dasselbe Anliegen wie Gott? Hier in dem Fall ist es die Gnade gegenüber den Heiden, die Gnade gegenüber den Feinden, sogar Gnade gegenüber denen, die keine Gnade verdienen in unseren Augen. Und die Frage ist, freust du dich darüber, worüber Gott sich freut? Hast du dasselbe Anliegen wie Gott? Die Gnade Gottes ist mit dir noch nicht fertig. Das ist der Grund, dass du heute hier bist. Und Gottes Anliegen ist nicht, deine Umstände zu ändern. Das ist nicht Gottes primäres Anliegen. Gottes primäres Anliegen ist nicht, den Druck von dir wegzunehmen. Manchmal gibt er sogar noch Druck rein. Sondern Gottes Anliegen ist, dass dein Herz verändert wird. Und das benutzt Gott, all den Druck, die Umstände, um das zu tun. Nun, ihr könnt gerne Sprüche 23, Vers 26 aufschlagen. Und in gewisser Weise ist das, man könnte sagen, die Zusammenfassung der Predigt. Wir sehen hier verändernde Gnade. In Sprüche 23, Vers 26, da heißt es, gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Das heißt, in anderen Worten, lass das Wesen Gottes, die Eigenschaften Gottes, den Willen Gottes, all das, was Gott liebt, was Gott tut, was Gott will, lass das zu deinem Wesen werden. Und das ist die verändernde Gnade am Werk. Nun, davon wollen wir jetzt singen, wenn wir das nächste Lied singen. Wie der Töpfer nimmt den Ton, nimm auch mich in deine Hand und gestalte und forme mich. Nun, gewisserweise könnten wir es mit ein bisschen Ehrfurcht singen, weil Gott nimmt uns beim Wort. Und wenn wir singen, dass Gott uns formt und uns verändert und den Ton verändert, dann tut er es. Auch wenn wir ihn darum bitten, in besonderer Weise. Aber das ist Gottes verändernde Gnade in deinem Leben am Werk. Lass uns aufstehen und beten. Jesus Christus, wir danken dir von Herzen für dieses vierte Kapitel in Jona. Herr, man könnte fast sagen, wo du noch nicht ganz fertig bist, sondern du arbeitest weiter an Jonas Herz. Du arbeitest weiter, weil du die Sünde im Leben deiner Kinder nicht ignorierst. Und du willst, dass deine Gnade auch ihn verändert. Und wir sehen, Herr, wie liebevoll, wie gnädig, wie fürsorglich du die Dinge lenkst. Auch die Dinge, die ihn so sehr zur Weißglut treiben und ihn auf die Palme bringen. Herr, aber es ist genau das, was du hervorbringen willst, damit er sein Herz erkennt. Damit er erkennt, dass das, woran du Freude hast, das, was du willst, das, was dein Reich ist, dass er leider noch nicht so weit ist. Und wir wollen dich bitten, Herr, wie wir gerade in Sprüche gesehen haben, wollen wir dich beten, Herr, dass wir wollen dir unser Herz geben, in dem deine Freude, dein Wille zu unserer Freude wird, zu unserem Willen. Wir beten dich an. Amen.